Deutschlandfunk Kultur heute.
In Berlin wurde heute die neue Intendanz für die Volksbühne bekannt gegeben und Hamburg bekommt eine neue Oper. Zwei Themen in dieser Sendung, außerdem ein Gespräch zum Wiederaufbau der historischen Altstadt von Mosul und ein Bericht über das Kurzfilmfestival im französischen Clermont-Ferrand. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Abend. Berlin hat eine wirklich beneidenswert breite Theaterlandschaft, aber über kaum eine Bühne der Stadt wurde in den letzten Jahren so oft abseits von Stücken und Inszenierungen debattiert wie über die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Mit dem Weggang von Frank Castorf, der dort über zwei Jahrzehnte sehr erfolgreich das Programm bestimmte, fing es an. Sein Nachfolger Chris Derkon trat entnervt zurück. Der Interimschef Klaus Dörr wurde des Machtmissbrauchs beschuldigt und gab sein Amt zurück. René Polle, der nächste Intendant, starb letztes Jahr unerwartet mit 61 Jahren. Seitdem war der Posten vakant bis heute. Wer die Volksbühne demnächst, also ab Sommer 2026, leiten wird, das wurde am Vormittag in Berlin bekannt gegeben. Meine Kollegin Susanne Burkhardt, Deutschlandfunk Kultur Theaterredakteurin, war vor Ort. Susanne, mit der neuen Personale, jetzt können wir es auch mal sagen, Matthias Lilienthal, kommt ja kein Unbekannter ins Haus.
Ja, und die Liste der Männer setzt sich fort, merke ich gerade, nachdem ich die Anmoderation gehört habe. Ja, unbekannt ist Matthias Lilienthal auf keinen Fall, also schon gar nicht in Berlin. Da hat er das Haus ja schon geleitet, stellvertretend in den 90er Jahren im Team von Frank Castorf. Da war er Chefdramaturg. Er hat das Hebbel am Ufer 9 Jahre sehr, sehr erfolgreich aufgestellt und geleitet. Er ist in die Stadt gegangen, hat interdisziplinär gearbeitet und sehr experimentell, sehr viel mit der freien Szene. Er hat dann die Kammerspiele in München geleitet von 2015 bis 2020. Das war nicht ganz unumstritten, diese Leitung. Die Stadt war irgendwie noch nicht bereit für ihn, hatte man den Eindruck. Aber als er dann gehen musste, hatte er das Theater auch wieder neu aufgestellt. Und Menschen in Mannheim erinnern sich vielleicht an Theater der Welt, was er ja auch geleitet hat. Ein großes Festival. Also Matthias Lilienthal steht für sozial benachteiligt. Der steht für die Öffnung für ein Publikum, das sonst vielleicht nicht so ins Theater geht. Er ist unkonventionell, er ist schnoddrig im Ton und passt damit auch sehr gut nach Berlin mit seiner Berliner Schnauze. Und was er heute verraten hat, ist, dass er verstärkt auf Tanz setzen wird und aber auch weiterhin auf Schauspiel. Ein Drittel Tanz, zwei Drittel Schauspiel. Und es wird internationaler. Warum das so ist, das hat er so begründet.
Diese Internationalisierung versuche ich bewusst als Moment gegen die Renationalisierung in der Politik zu verwenden. Ich will eher den politischen Einfluss der Volksbühne stärken. Auch so ein Projekt wie Stefan Kägi mit einem ostdeutschen Parlament ist der Versuch, sich auch in politische Debatten einzumischen. Und auf der Bühne und neben der Bühne wird das ein wesentlicher Ansatz sein.
Du hast es ja eben auch schon etwas angedeutet. Es gab durchaus laute Forderungen nach einer Frau für diesen Posten. Jetzt wird es mit Florentina Holzinger und Marlene Montero Freitas ein Artistic-Board geben. Das klingt ein bisschen wie eine Beschwichtigung oder ist das eine interessante Lösung?
Na, dazu muss man vielleicht wissen, dass Florentina Holzinger, die natürlich hoch als Kandidatin immer gewünscht und gehandelt wurde, dass sie sich tatsächlich beworben hat, wie sie heute verraten hat, aber dann ihre Bewerbung als Intendantin zurückgezogen hat, weil sie dann doch lieber künstlerisch weiterarbeiten möchte und so viele Verträge und Verpflichtungen in der Welt hat, dass es ihr eigentlich ganz lieb ist, wie sie das heute so gesagt hat, dass der Matthias Lilienthal jetzt die Drecksarbeit macht. Das war so natürlich ein bisschen lakonisch gemeint. Also ist das eine interessante Lösung, die beiden genannten, also die von den Kapverden stammende Choreografin Marlene Montero Freitasch und Florentina Holzinger, die österreichische Choreografin, die ja für so ein radikal feministisches Tanztheater steht. Das sind natürlich zwei sehr, sehr interessante Namen. Es sind junge Frauen, es sind wegweisende Künstlerin mit ganz eigenen ästhetischen Handschriften und die werden so eine Art Artistic Board sein. So richtig, was das sein soll, wusste heute auch noch keiner. Also erstmal hieß es, man wird sich einmal im Monat zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was man so machen will im Theater. Aber dass die beiden jetzt überhaupt dabei sind und mit Matthias Lilienthal da jemand ist, der Erfahrung hat, das ist eigentlich, erscheint mir als eine sehr gute Kombi. Und wir hören mal kurz, was Florentina Holzinger zu sagen hatte heute.
Was ich extrem wertschätze an einer Intendanz ist, wenn das jemand ist, der wirklich gewillt ist, auch Risiken einzugehen. For the sake of art. Und ich weiß einfach, dass Matthias so jung ist und ich denke, definitiv ist das, was die Volksbühne auch jetzt gerade braucht. Und das ist einfach extrem guter Rückenwind für eine Künstlerin wie mich.
Wie werden denn die Personalien, du bist ja gut vernetzt, in der Theaterwelt aufgenommen?
Also klar, es ist keine Überraschung, ne? Also man hat irgendwie, haben alle was Spektakuläres gewollt, so wie Vegard Winge vielleicht, aber ich glaube, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Wahl und ich glaube, die meisten fanden es dann doch großartig oder zumindest etwas, was für die Volksbühne in der aktuellen Sparsituation, die jetzt schon so als Großtanker so ein bisschen führungslos rumschipperte, ist das, glaube ich, eine sehr gute Botschaft heute, dass da jemand kommt, der dieses Haus mit seinen ganz komplizierten Strukturen und Mitarbeitenden und so weiter wieder in ruhigeres Fahrwasser bringt und vielleicht auch den richtigen Ton trifft, auch die 2 Millionen, die gestrichen wurden, wieder zurück lobbyieren möchte, wie er heute gesagt hat, Matthias Lienthal. Also ich glaube, die meisten fanden es dann doch eigentlich eine sehr, sehr gute Wahl und Entscheidung. Ich übrigens auch.
Susanne Burker, Theaterredakteurin bei Deutschlandfunk Kultur, über den neuen Intendanten der Berliner Volksbühne, Matthias Lienthal. Vielen Dank. Als der sogenannte Islamische Staat 2014 die irakische Stadt Mosul besetzte, zerstörte er dort auch große Teile, nämlich rund 80% der historischen Altstadt. Wer sich die Bilder im Netz anschaut, der bekommt eine Ahnung davon, wie großflächig und brutal diese Zerstörungen waren. Die Geschichte der Stadt im Norden des Irak ist über 3000 Jahre alt. Die Assyrer, die alten Griechen oder die Osmanen haben hier ihre Spuren hinterlassen, ebenso unterschiedliche Religionen. Diese Geschichte wollte der IS ausradieren. 2017 konnten irakische Truppen die Stadt zurückerobern. Seit 2018 wurden die historischen Stätten mithilfe der UNESCO und mehr als 140 Millionen Euro wieder aufgebaut. Gestern nun verkündete die UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay den Abschluss des Wiederaufbaus. Dazu gehören auch die Al-Nuri-Moschee mit dem Al-Hatba-Minarett aus dem 12. Jahrhundert. Über den Wiederaufbau konnte ich mit Margarete van Es vom Deutschen Archäologischen Institut sprechen, die zuletzt 2024 in Mosul war, und ich habe sie gefragt, was genau eigentlich damit gemeint ist, wenn es heißt, der Aufbau sei abgeschlossen.
Das heißt, dass tatsächlich die Gebäude, die Frau Azoulay besucht hat, nämlich die Nuri-Moschee und die Al-Tahira-Kirche, jetzt soweit wieder instand gesetzt sind, dass sie als ikonische Elemente in Mosul dienen können.
Das ist ja aber nicht die ganze historische Altstadt.
Nein, mitnichten. Also die historische Altstadt ist bisher nach wie vor in Schutt und Trümmern, bis auf ganz wenige Gebäude, die in anderem Zusammenhang bereits restauriert worden sind.
Vielleicht können Sie uns einen Überblick darüber geben, was das für Gebäude sind, die eben noch in Schutt und Asche liegen, wie Sie sagen, was überhaupt noch aufgebaut werden kann.
Es sind ganz überwiegend die Privathäuser. Die Altstadt von Mosul war ja sehr, sehr lange besiedelt, Sie sagten es schon. Und aus dieser langen Besiedlung heraus gibt es eine sehr stattliche Anzahl historischer Bauwerke. Und die sind alle zerstört worden bei den Kämpfen um die Befreiung von Mosul. Das sind, wie gesagt, Privathäuser. Und man muss die privaten Eigentümer einbeziehen, um sie wieder aufzubauen. Ein Großteil von denen ist aber noch geflohen.
Können Sie uns vielleicht mal ein Beispiel nennen, wie so ein historisches Privathaus aussieht, was daran auch so wertvoll ist? Gibt es da Mosaiken zum Beispiel?
Ein guter Teil dieser Privathäuser gehörte sehr reichen Familien. Mosul war eine Händlerstadt. Und die Ausstattung dieser Gebäude ist sehr häufig wirklich sehr, sehr aufwendig. Es gibt den sogenannten Mosul-Marmor. Das ist ein Gipsstein, der in der Gegend ansteht, der ein ganz schönes, marmorähnliches Erscheinungsbild hat. Damit sind viele der repräsentativen Räume ausgekleidet gewesen. Es gibt eine ganz charakteristische Raumgestaltung und viele dieser Bauwerke, vor allem eben in den etwas repräsentativeren Teilen, sind mit vielen Zierelementen ausgestattet gewesen. Die Häuser sind sehr groß, also das muss man sich nicht vorstellen wie ein Einfamilienhaus bei uns, sondern das sind eher für Großfamilien gerechnete Bauwerke. Insofern sind diese Gebäude in ihrer historischen Tiefe und in dieser Ausstattung bauhistorisch sehr, sehr wertvoll.
Wie groß ist denn die Chance, dass die Eigentümer, die offenbar in großer Zahl eben gar nicht mehr vor Ort sind, dass die wieder zurückkommen?
Das ist jetzt genau das Ziel dieses Projektes. Das heißt ja Revive the Spirit of Mosul. Und die Idee dahinter ist, dass mit wichtigen Bauwerken, also den hauptreligiösen Gebäuden, ein Zeichen gesetzt wird, dass die Stadt wieder anfängt zu leben, dass man zurückkehren kann, dass man sich wieder installiert und eben dann auch an die Renovierung der eigenen Häuser gehen kann. Das Problem ist ein bisschen, dass es im Irak über diese Auseinandersetzungen ja auch Bevölkerungsverschiebungen gegeben hat. Das heißt also, die Mosul-Bevölkerung selbst ist in alle Winde zerstreut, aber umgekehrt sind auch andere Bevölkerungsteile nach Mosul gezogen. Das heißt, da ist ein Sozialgefüge aufgebrochen. Und da muss man sehen, wie gut das funktioniert.
Ich möchte Sie gerne, Frau van Es, noch eine andere Sache fragen, denn als der IS vor Ort war, wurden auch Museen geplündert, Objekte zerstört. Was weiß man denn heute über das Ausmaß dieser Zerstörung? Und diese Objekte, die sind ja nicht mehr da. Können die ersetzt werden zum Beispiel?
Ein Teil kann ersetzt werden. Also es wird zum Beispiel im Moment in Hatra, ein Ort, an dem der IS eben Skulpturen und Bauschmuck zerstört hat, da wird gearbeitet und man hat ausreichend Dokumentation, denke ich, um das relativ originalgetreu wieder hinzubekommen. An anderer Stelle funktioniert es nicht, weil Dinge einfach so in die Luft gejagt worden sind, dass es aussichtslos ist. Es sind Objekte weg, ja, das ist richtig. Die werden wahrscheinlich auch teilweise nicht wieder auffindbar sein. Das eine oder andere mag im Kunsthandel irgendwann wieder auftauchen, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass ein Teil wieder aufgefunden werden kann und ein größerer Teil meistens komplett weg ist.
Margarete van Es vom Deutschen Archäologischen Institut über den Wiederaufbau von Mosul im Norden des Irak. Hamburg bekommt ein neues Opernhaus. Das kommt für viele außerhalb der Hafenstadt vielleicht etwas überraschend, aber klar war, die Staatsoper, die nach dem Zweiten Weltkrieg Mitte der 50er Jahre wieder aufgebaut wurde, ist sanierungsbedürftig wie so viele Bühnen aus den 1950er Jahren. Möglich ist ein neuer Opernbau durch eine mehr als großzügige Spende des 87-jährigen Milliardärs Klaus-Michael Kühne, der bis zu 330 Millionen Euro für das Projekt bereitstellen will. Heute wurden die Pläne in einer Pressekonferenz mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Kultursenator Carsten Broster bekannt gegeben. Und unsere Landeskorrespondentin in Hamburg, Magdalena Neubig, hat bei der Pressekonferenz zugehört.
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich die Stadt Hamburg und Milliardär Klaus-Michael Kühne darauf verständigt, in der Hansestadt ein neues Opernhaus zu bauen. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher gab sich bei der Verkündung dieser Neuigkeit hanseatisch bescheiden.
Der Senat und die Kühne-Stiftung wollen gemeinsam eine neue Oper bauen. Ein Opernhaus von Weltrang, das wie die Elbphilharmonie die Kultur in unserer Stadt bereichern und ihre internationale Strahlkraft beflügeln soll.
Der seit langem in der Schweiz lebende Unternehmer Kühne wolle seiner Heimatstadt eine mäzenatische Schenkung machen. Der Deal, den die Kulturbehörde mit der Kühne-Stiftung ausgehandelt habe, sei folgender. Die Stadt Hamburg stellt mitten in der Hafencity unweit der Elbphilharmonie in exponierter Lage ein erschlossenes Grundstück zum Bebau zur Verfügung.
Und Klaus-Michael Kühne und seine Stiftung sind dann bereit, ein Opernhaus zu bauen und es der Stadt zu schenken.
Damit reihe sich Kühne in eine lange Tradition kulturellen Mäzenatentums in Hamburg ein, ergänzte Kultursenator Carsten Broster und verwies auf bekannte Kultureinrichtungen wie die Leishalle und die Hamburger Kunsthalle. Auch die gegenwärtige Hamburgische Staatsoper in der Innenstadt war nach dem Krieg mittels Spendengeldern wieder aufgebaut worden. Sie solle in Zukunft weiterhin kulturell genutzt und durch die Stadt instand gehalten werden. An dem neuen Opernprojekt beteilige sich die Stadt nun einmalig mit einem auf rund 147 Millionen gedeckelten Betrag, so Broster. Dieses Geld solle in den Flutschutz an dem besonderen Standort direkt an der Elbe investiert werden.
Abgesehen davon übernimmt die Kühne Stiftung, und das ist wirklich das Herausragende, ohne jegliche Einschränkungen alle Kosten für den Bau und die Errichtung des Opernhauses, inklusive aller Kostensteigerungsszenarien, die sich im Folgezeit des Bauprozesses ergeben werden.
Danach solle die Oper in das Eigentum der Stadt übergehen und durch die Stadt als Hamburgische Staatsoper betrieben werden. Der Wunsch sei es, die Oper als Ort zu gestalten, der allen Hamburgerinnen und Hamburgern offen steht, so Jörg Träger von der Kühne Stiftung.
Die Aufgabenstellung ist eben, eine Oper für die Zehntausenden von Opernbegeisternden in der Stadt zu schaffen, aber einen Ort für die Millionen Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, der die Elbe, den Hafen, die Stadt und eben die Kultur erschließt.
Ziel des Opernliebhabers Klaus-Michael Kühne sei es, in Hamburg eine Oper zu bauen, die funktional den besten und modernsten Ansprüchen genüge. Außerdem solle der Bau optisch nur Schokoladenseiten haben, da das zentrale Gebäude von allen Seiten sichtbar sein werde. Und die Oper solle so schnell wie möglich gebaut werden.
Ein fast 88-jähriger Stifter hat wenig Interesse, dass dieses Projekt in die Länge gezogen wird. Also wir werden natürlich als Kühne Stiftung und als Kühne Holding alles dran setzen, damit wir hier eine vernünftige Realisierung hinbekommen.
Sagt Kai Gernand von der Kühne Holding. Laut Schätzung der Kühne Stiftung wird die Planung für die neue Oper bis zu 2 Jahre dauern. Erst brauche es eine theaterfachliche Vorplanung. Wenn klar sei, welche Flächen für Bühne, Technik etc. bereitgehalten werden müssten, wolle die Stiftung zusammen mit der Stadt Hamburg 5 Architekturbüros bestimmen und zu einem Wettbewerb einladen.
Wir wissen noch nicht genau, wie die Oper aussehen wird. Wir wissen noch nicht genau, welche Baukosten damit verbunden sind.
Die Finanzierung der Oper sei aber durch die Kühne Holding abgesichert. Die Kühne Holding hält unter anderem Anteile an der Reederei Hapag-Lloyd, an der Lufthansa AG und Luxusimmobilien. Über die Holding werde die Kühne Stiftung, die den Neubau abwickelt, entsprechend finanziell ausgestattet, so Karl Gernand.
Ich glaube, dass die Stadt hier ganz beruhigt sich zurücklehnen kann, dass dieses Zahlungsversprechen der Kühne Holding das gesamte Projekt absichern kann.
Der kleinteilige Kooperationsvertrag, den die Kühne Stiftung mit der Stadt verhandelt hat, soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Bevor das Bauprojekt tatsächlich umgesetzt werden kann, muss allerdings auch noch die hamburgische Bürgerschaft zustimmen. In den vergangenen Tagen war bereits Kritik an dem Neubauprojekt laut geworden. Der Steuerzahlerbund warnte vor enormen finanziellen Risiken. Die Linkspartei forderte, dass man auch einem geschenkten Gaul ins Maul schauen müsse. Der Historiker Jürgen Zimmerer kritisierte den geplanten Standort in der Hafencity. Dieser sei ein zentraler Erinnerungsort an deutsche Kolonialverbrechen im heutigen Namibia, da über den Hafen der Großteil der deutschen Soldaten in den Krieg fuhren. Mit einer Oper würde der wichtige Erinnerungsort zu einem Ort des Vergnügens.
Magdalena Neubig über die Planungen für ein neues Opernhaus in Hamburg, die heute bekannt gegeben wurden. Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand in der französischen Auvergne, das wichtigste Kurzfilmfestival der Welt. Länger als 40 Minuten dürfen die eingereichten Arbeiten nicht sein, ansonsten wird hier fast alles aus allen Genres gezeigt. Ein Sonderprogramm widmet sich dieses Jahr dem neuen Kino im Libanon, ein Land, das seit Jahrzehnten von einer Krise in die andere rutscht. Welche Filme in dieser angespannten Situation überhaupt produziert werden können, darüber berichtet Philipp Artelt aus Clermont-Ferrand.
Minerva schickt eine Sprachnachricht an ihren Sohn. Der Hafen steht in Flammen, sagt sie. Gleich wird hier alles in die Luft gehen. Beirut 2020. Die Explosion im Hafen kostet Minerva schließlich das Leben und mit ihr hunderten weiteren Menschen. Minervas Sohn Joseph will die Todesursache amtlich anerkennen lassen, bleibt aber damit in der Bürokratie stecken. Eine 7-minütige Mini-Dokumentation fasst seine Odyssee zusammen. Gemacht hat diesen Kurzfilm Lucien Bourgelli, eine von tausenden Leidensgeschichten in dieser Katastrophe, aber der libanesische Regisseur hat sich für genau diese entschieden. Joseph, die Hauptperson in dem Film, hat mich auf einer Demonstration in Beirut angesprochen. Er hat einfach angefangen zu erzählen. Mich hat das berührt. Ich wohne ja auch in der betroffenen Gegend. Und dann habe ich ihm gesagt, lass uns einen Film darüber machen. Deine Geschichte ist vielen Menschen noch unbekannt. Den Zustand der Welt zeigen. Das ist der Anspruch, den das Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand mit seinen Retrospektiven verfolgt. Die Filmemacher im Libanon, einem Land, das von Kriegen und Katastrophen geprägt ist, können offenbar nicht anders. Sie müssen die Krise im Film verarbeiten. Man kann die Krisen natürlich gedanklich wegschieben. Mein erster Theaterlehrer hat das gemacht. Bloß nichts Politisches machen, nur die Klassiker werden gespielt. Aber auch diese Ignoranz ist eine Reaktion auf die Ereignisse, denn er selbst hat den Libanon in der Vergangenheit verlassen müssen. Dass Filmemacher ganz unterschiedlich mit den Krisen umgehen, das zeigen die Kurzfilme des Libanesen Wissam Sharaf. Gleich 4 seiner Werke laufen in der Retrospektive, von der sympathischen Coming-of-Age-Story bis zu einem Film über einen Life-Coach in Beirut, der an Erektionsproblemen leidet. Die Filme sind durchtränkt mit Absurdität. Sharaf zitiert dabei den Humor von Filmemacher Jim Jarmusch. Und doch, dann, wenn man es am wenigsten vermutet, kommt die Krise wieder durch. In His Ya Wis zum Beispiel, einem Film über einen schüchternen Mann, der drollig ungeschickt versucht, seine Traumfrau anzusprechen.
It is so goddamn slow and boring and a guy pisses for 2 minutes.
Dieser Film ist so unglaublich langsam, die Stimmung so gelangweilt und dann pisst dieser Typ auch noch 2 Minuten lang. Tatsächlich erzählt das alles von der Langeweile, die meine Generation nach dem Krieg erfasst hat. Wir hatten so große Hoffnungen, dass nach dem Krieg alles gut wird. Aber wir endeten als Zombies. Filmemacher Wissam Sharaf hat diese Langeweile, Zerstörung und Angst ausgehalten. Er lebt immer noch in Beirut. Aber immer mehr Menschen verlassen den Libanon. Seit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch sind alle guten Filmtechniker, Schauspieler und auch Regisseure ausgewandert. Nach Dubai, Saudi-Arabien, Europa. Die Tragikomik dabei, der Krieg liefert uns so viele Geschichten, die wir erzählen könnten. Die dramatischen Ereignisse überschlagen sich. Ich glaube, wir haben Geschichten für die nächsten 30 Jahre. Noch entstehen Geschichten im Land. Der Filmemacher Joseph Khalouf hat auf dem Festival eine Kollektion von 17 Kurzfilmen seiner Kolleginnen und Kollegen präsentiert. Diese Filmsammlung mit dem Titel Letters erzählt in Briefform vom Seelenzustand der libanesischen Filmschaffenden. Die Hälfte von ihnen aber lebt bereits im Ausland. Natürlich verändert das die Filme. In der Diaspora verlieren die Filmemacher nach und nach das Gespür für das Land, das tägliche Leben und die Menschen vor Ort. Khaloufs Film Letters kann man auch bald im Internet sehen. Manche Dinge erlebt man aber nur vor Ort auf dem Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand. Zum Beispiel einen cineastischen Stadtspaziergang, bei dem Kurzfilme an Häuserwände projiziert werden. Mit einem Benzinmotor als Stromquelle und mit viel Liebe zum Kurzfilm lockt das deutsche Kollektiv The Wall is a Screen die Menschen in die abendliche Kälte hinaus. Und spätestens, wenn im letzten Kurzfilm des Abends ein Sänger die Zuschauenden zu einem Kanon animiert, wird sowieso jedem warm ums Herz. Momente der Heiterkeit in schwierigen Zeiten, auch das machen Kurzfilme möglich.
Philipp Artelt über das Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand, das dieses Jahr einen Libanon-Schwerpunkt hat. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es jetzt nach Bremen ins Konzerthaus Die Glocke.
Anders als Hamburg setzt Bremen bei seinem Kulturbau auf Umgestaltung. Das Konzerthaus Die Glocke neben dem Bremer Dom soll modernisiert und dabei mit einem Anbau versehen werden. Im europaweiten Architektenwettbewerb gesiegt haben die JSWD-Architekten aus Köln mit ihrem Partnerbüro Gina Barcelona. Gelobt wurde an ihrem grünen Oktagon die klare und zurückhaltende Architektur, die sich harmonisch in das UNESCO-Welterbe einfüge. Für das Projekt könnten laut Bremer Senat bis zu 40 Millionen Euro allein aus dem Bundeshaushalt kommen. In Kassel gibt es einen Rassismus-Eklat. Der Chef der Museumslandschaft Hessen-Kassel Heritage, Martin Eberle, hat gegenüber der FAZ eine Äußerung eingeräumt, die er bereits im Oktober gemacht hat, gegenüber dem Vorsitzenden des Kulturbeirats der Stadt Kassel, David Zabel. Zabel ist schwarz und Eberle gab jetzt zu, von Schuhcreme ins Gesicht schmieren gesprochen zu haben, damit sich David Zabel bei Kulturbeiratssitzungen nicht so alleine fühle. Zabel hatte Eberle diesen Sonntag bei einer Rede auf einer Demonstration einen rassistischen Landgrafen genannt. Das zuständige hessische Ministerium prüft den Rassismusvorwurf gegen den Museumsmann, der zurzeit krankgeschrieben ist. Dazu heute Kunstminister Timon Gremmels im HR.
Ich möchte zunächst einmal um Verständnis bitten, dass ich zu einem laufenden Verfahren, was wir als Aufsichtsbehörde, als vorgesetzte Behörde im Wissenschaftsministerium gerade betreuen, zu konkreten Einzelfällen nichts sagen kann. Aber ich kann allgemein sagen, dass rassistische Äußerungen, dass menschenverachtende Äußerungen, die ein Landesbediensteter oder eine Landesbedienstete stellt und tätigt in der Öffentlichkeit und auch gegenüber Dritten, dass das nicht hinnehmbar ist, dass das dienstrechtliche Konsequenzen haben muss und dass das auch sanktioniert werden muss.
Simon Gremmels von der SPD. Conny kommt in den Kindergarten, Conny auf dem Bauernhof. Conny fährt Ski. Das sind kleine Kult-Kinderbücher. Eltern lesen sie gerne und sogar von vorne bis hinten vor, weil sie kurz, knapp und bildstark sind. Wie der Carlsen Verlag mitteilte, ist Eva Wenzel-Bürger, die Zeichnerin des Mädchens im rot-weißen Ringelpulli und mit Schleife im Haar, gestorben. Im Alter von 92 Jahren. Eva Wenzel-Bürger hatte außerdem den Kobold Pixie entworfen, Namensgeber und Held der Pixie-Kinderbücher.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Der Konflikt im Ostkongo und die Situation in Gaza, das sind zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.